Hallo Caleb.
Hallo, schön hier zu sein.
Ich habe ein bisschen in deine Videos reingeguckt und bevor wir über die Inhalte sprechen, gleich erstmal provokativ, du sagst in deinen Texten ziemlich oft Scheiße und ich finde, du bist ziemlich witzig. Bist du so auch im privaten Leben? Bist das du?
Ich glaube, das müssen andere Leute beurteilen, ob ich witzig bin, aber vielleicht bin ich nicht so provokativ. Ich glaube, ich kann schon meinungsstark manchmal sein und vielleicht auch ein bisschen nervig. Vielleicht gerade, wenn ich ein oder zwei Bier getrunken habe. Aber ich schreie jetzt niemanden an oder so auf der Straße.
Und auf der Bühne schon manchmal?
Ja, kommt schon vor. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen gemäßigt. Ich glaube, dass ich früher lauter war. Also es gibt so ganz frühe Videos von mir, so von so 2012, 13 oder so. Da habe ich auch noch frei gesprochen, da hatte ich noch kein Blatt in der Hand. Und bestand eigentlich nur daraus, dass ich quasi so in die erste Reihe gespuckt habe.
Super, sollte man also ein Ringcape mitbringen.
Ja, genau,
bestenfalls. In einem Text sprichst du über Wahrheit und sagst, es geht im Gespräch nicht darum, sich in der Mitte zu treffen bei einem Kompromiss, sondern Wahrheitsfindung sei das Ziel. Und das Zitat fand ich ganz schön, ein gutes Gespräch ist keine Kirsch-Bananenschorle, unten Kirsch und oben Banane, sondern ein gutes Gespräch ist eine Rhabarberschorle. Also Rhabarber und Sprudel vermischen sich zu etwas Neuem Dritten. Ist für dich das Schreiben für Poetry Slams auch so ein Prozess der Wahrheitsfindung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, am besten funktioniert es, wenn man eine Sache eben abwägt, wenn man die darstellt, wenn man die von verschiedenen Seiten betrachtet und schon den Anspruch hat, etwas über dieses Ding rauszufinden, was man da behandelt. Weil wenn man immer nur sagt, so ja, das ist halt meine Meinung und fertig, das finde ich immer so ein bisschen einfach, weil man kann vieles meinen. Aber ich glaube, die Herausforderung ist es eben, ja, zu einer Art Übereinkunft mit sich selbst und im besten Fall dann mit anderen zu kommen, die nicht nur darauf beruht, dass man sagt, so ja, mein Gott, ja, haben wir halt beide irgendwas geredet oder so, sondern dass man irgendwie weiterkommt, dass beide Personen danach schlauer sind, so.
Und machst du das dann quasi mit einem alter Ego in dem Schreibprozess?
Vielleicht, ja, kann sein. Habe ich mir noch gar keine Gedanken.
Oder mit einem bestimmten fiktiven Publikum.
Ja, also was ich auf jeden Fall immer mache, ist, dass ich mir so Sachen nehme, die in der Poetry-Slam-Szene ganz, also so Themen, die so ganz prominent immer behandelt werden und die dann so versuche umzudrehen. Also was weiß ich. Ich habe so einen Text, der heißt "Lebt dein Leben nicht", wo es so um dieses Narrativ geht von "Lebt dein Leben, mach du selbst, hör auf dein Herz" und so, wo ich dann so dagegen setze, so ja, also das ist ja auch irgendwie nur eine Ideologie oder ist es auch nur so eine Art Befehl, so ne, so ein Kalenderspruch. Das ist auch was vermarktet werden kann und so, ne, also das mache ich eigentlich ganz gerne, so klassische Slam-Themen so auf den Kopf stellen. Mhm. So, das ist vielleicht dann das alter Ego. Ne?
Als ich das gehört habe mit der Wahrheitsfindung, musste ich auch daran denken, dass ich finde, im Moment leben wir in einer Zeit, in der wir unbedingt irgendwie Orte oder Begegnungen brauchen, wo Gespräche stattfinden können und auch mit den Menschen, die halt vielleicht eine ganz andere Position haben. Also quasi Empathie, wo es weh tut, echt ja debattieren, auch mit den Leuten, deren Meinung man vielleicht sogar ganz widerwärtig findet. Findest du Poetry Slam kann da für einen Ort sein und gibt es da wirklich auch Menschen, die ganz andere Positionen haben oder sind das weitestgehend eh Leute, die so die gleiche politische Ausrichtung haben?
Das ist so, dass es schon eine Meinungsblase ist, aber ich glaube, das finde ich auch ganz gut. Also ich finde, es ist legitim, bestimmte Meinungen aus so einem Meinungsdiskurs oder wie man es immer nennen mag, Markt der Meinung oder so auszuschließen. Es gab jetzt vor kurzem ein Beispiel, wo in Speyer eine Poetry Slam Veranstaltung, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, passiert ist, wo dann die Tochter einer AfD-Bundestagsabgeordneten aufgetreten ist und die hat dann zwei, ja, man kann es nicht anders sagen, rassistische Gedichte vorgetragen. Und dann gab es danach eine riesige Diskussion. Was dort passiert ist, ist, dass die Veranstalter die Veranstaltung nicht abgebrochen haben, aber sie vom Wettbewerb ausgeschlossen haben. Und ich finde, das war die richtige Reaktion darauf. Also man kann natürlich sagen, solche Meinungen, also das ist irgendwie, das hört man oft, ne? Also solche Meinungen müssen auch ausgehalten werden und dann muss man denen mit Argumenten begegnen. Aber ich glaube, dass solche rechten Ideologien überhaupt nicht offen sind für argumentative Einwände, überhaupt keinen Ort haben, wo man einhaken kann, wo man das Ganze dann vielleicht argumentatorisch auseinandernehmen kann, weil die per Definition einfach in sich geschlossen sind. ja, wie so Verschwörungstheorien oder so. Also da gibt es dann immer für jedes Argument, das man bringt, wie wieder, dann ist man wieder entweder Teil der Verschwörung oder dann gibt es wieder irgendwie einen plumpen Grund, warum dieses Argument nicht zählt. Also es wird eh nie an der Sache diskutiert, so. Oder es ist zumindest extrem schwierig, würde ich behaupten.
Du kommst ja aus der Münchner Poetry Slam Szene und warst dann in Frankfurt, bist jetzt seit kurzem in Leipzig. Und was machst du hier? Was machst du, wenn du nicht gerade Poetry Slam machst?
Ich bin jetzt hier am Literaturinstitut in Leipzig. Ich hatte heute meine ersten zwei Kurse. Ja, bin sehr gespannt, wie es wird.
Mhm. Und du hast in einem Text gesagt, so zum Thema Arbeit, du wünschst dir, dass, also genau, in dem Text zumindest, dass Computer alle Arbeit machen, damit die Leute mehr Zeit für Sex haben oder zum Beispiel, um Texte zu schreiben. Was ist da deine Vision oder dein Wunsch und was hältst du auch für realistisch, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt, so im Verhältnis zur Arbeit?
Boah, ja, Arbeit ist ein schwieriger und komplexes Feld. Was die Arbeit angeht, ist ja sozusagen das Problematische, dass man einerseits eine Automatisierung und Mechanisierung hat von Arbeitsprozessen und das heißt natürlich, dass eine Menge, ja, das produziert natürlich eine Menge Arbeitslosigkeit, ja, was dann faktisch Existenzen zerstört und problematisch ist. Aber eigentlich grundsätzlich ist eine Automatisierung ja eine tolle Sache, also weil es sozusagen die Arbeit von den Schultern von Menschen wegnimmt. So, ja. Und man müsste sich dann halt fragen, was könnte das für eine Gesellschaft sein, indem wir eben, indem wir das nutzen können, sozusagen um Freie Zeit schaffen, indem wir die Automatisierung annehmen, um sozusagen ein menschenmöglicheres Leben für alle zu schaffen oder, ja, genau. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es momentan eben noch ein Widerspruch ist und auch so ein notwendiger Widerspruch, dass sozusagen die Automatisierung eigentlich den Interessen von Leuten entgegenwirkt in dieser Gesellschaft, obwohl sie eigentlich ein total großes Potenzial hat. Ja. Das ist ein merkwürdiges Verhältnis.
Ja. Poetry Slam hatte ja lange nicht so viel mit Arbeit zu tun im Sinne von Geld verdienen. Inzwischen gibt's aber doch dann auch Leute wie Julia Engelmann, die riesige Hallen füllen und das absolut mit Kommerz dann zu tun hat. Wie bewertest du diese Entwicklung?
Also ich profitiere ja davon. Also ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass es einerseits gut ist, dass so mit so der Professionalisierung und auch, dass Seriosität in die Szene gekommen ist und so weiter, so ganz einfach, weil jetzt Leute davon leben können, weil Geld drin ist. Es ist aber gleichzeitig natürlich auch problematisch, weil der Underground-Flair natürlich verloren geht. Also so Poetry Slam hat ja angefangen in dreckigen Kellern. Man hat irgendwie auf dem Boden vom Veranstalter auf einer Matratze gepennt und so. Heute gibt es meistens ein Hotelzimmer und so. Also das geht natürlich verloren und damit geht natürlich auch ein Stück weit der Stachel verloren und die Avantgarde-Position. Also ich glaube schon, dass Poetry Slam unkritischer geworden ist, weniger experimentell, vielleicht so Punchline-lastiger, dass es mehr auf den Effekt abzielt. Genau.
Und wie wichtig findest du so die unterschiedlichen Kanäle, auf denen dann deine Texte auch noch stattfinden? Also jetzt, was ist die Bühne im Verhältnis zu dann den YouTube-Videos?
Ich glaube, dass sich gerade ganz viel verschiebt in Richtung von YouTube. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass so die ganz große Poetry Slam Welle vorbei ist. Die kam schon auch mit Julia Engelmann und so, wo dann wirklich man einfach automatisch Hallen gefüllt hat. Da ist ein Veranstalter irgendwo hingegangen und hat gesagt, pass auf, ich mache euch den Laden mit 800 Leuten voll. Das ist, glaube ich, habe ich so ein bisschen den Eindruck, ein bisschen vorbei. Aber so diese so sozialen Netzwerke, vor allem Instagram, nicht mehr so sehr Facebook, aber auch über YouTube und so weiter, so das ist total im Kommen. Also ich merke an meinen eigenen Klickzahlen, dass das total explodiert und auch, dass es auch viel einfacher ist, innerhalb von kurzer Zeit viele Klickzahlen auf YouTube zu kommen und da präsenter zu sein. Also ich habe das Gefühl, dass man in der Zukunft eher digital präsent als faktisch präsent ist und dass die Leute auch sich tendenziell eher die Sachen zu Hause anschauen werden, als zu einer Veranstaltung zu gehen. Aber vielleicht ist das auch nur ich nehme die Tendenz so wahr.
Das war der Poetry Slammer Caleb Erdmann zu Gast bei Detektor FM im Studio. Danke, dass du vorbeigekommen bist.
Gerne.